Ich möchte euch eine kurze Geschichte vorlesen. Der eine oder andere mag sie vielleicht auch schon kennen. Überschrieben mit das Tagesgeschenk. Stell dir vor, jeden Morgen stellt dir eine Bank 86.400 Euro auf deinem Konto zur Verfügung. Ja, das lasst euch mal auf der Zunge zergehen. 86.400 Euro. Du kannst den gesamten Betrag an einem Tag ausgeben. Allerdings kannst du nichts sparen. Was du nicht ausgegeben hast, verfällt. Aber jeden Morgen, wenn du erwachst, eröffnet dir die Bank ein neues Konto mit neuen 86.400 Euro für den kommenden Tag. Außerdem kann die Bank das Konto jederzeit ohne Vorwarnungen schließen. Sie kann sagen, das Spiel ist aus. Was würdest du tun? Dieses Spiel ist Realität. Jeder von uns hat so eine magische Bank, die Zeit. Jeden Morgen bekommen wir 86.400 Sekunden Leben für den Tag geschenkt. Was wir an diesem Tag nicht gelebt haben, ist verloren, für immer verloren. Aber jeden Morgen beginnt sich das Konto neu zu füllen. Was also machst du mit deinen täglichen 86.400 Sekunden?
Andere im Kummer begleiten. Böses hassen. Gastfreundlich sein. Den Segen für Verfolger erbitten. Anderen zur Seite stehen. Nicht eingebildet sein. Um das Gute bemühen. Niemals aufhören zu beten. In Frieden leben. Sich anderen zuwenden. Geduldig sein. Keine Selbstjustiz üben. Einsetzen für den Herrn. Sich nicht wichtig machen. Vom Geist erfüllen lassen. Nicht nachlässig werden, ein offenes Haus oder eine Wohnung haben, auf die Seite des Guten stellen, Böses überwinden, lieben, sich gegenseitig achten, mitfreuen. Ich lese den Predigttext. Er steht in Römer 12, die Verse 9 bis 21. Täuscht nicht nur vor, andere zu lieben, sondern liebt sie wirklich. Hasst alles Böse und stellt euch auf die Seite des Guten. Liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Werdet nicht nachlässig, sondern lasst euch ganz vom Geist erfüllen, und setzt euch für den Herrn ein. Freut euch auf alles, was Gott für euch bereithält. Seid geduldig, wenn ihr schwere Zeiten durchmacht. Und hört niemals auf zu beten. Wenn andere Gläubige in Not geraten, steht ihnen zur Seite und helft ihnen. Seid gastfreundlich und öffnet euer Haus für Gäste. Wenn ihr verfolgt werdet, weil ihr zu Christus gehört, dann verflucht eure Verfolger nicht, sondern erbittet den Segen Gottes für sie. Sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Lebt in Frieden miteinander. Versucht nicht, euch wichtig zu machen, sondern wendet euch denen zu, die weniger angesehen sind. Und bildet euch nicht ein, alles zu wissen. Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösen, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Liebe Freunde, Rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: Ich allein will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Handelt stattdessen so, wie es in der Schrift heißt: Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Und wenn er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute.
Lasst uns noch einmal zusammen beten. Jesus, wir danken dir für diesen Tag, für den Gottesdienst. Und wir wollen jetzt erwarten, dass du zu uns sprichst und dass du durch mich redest, darum bitte ich dich. Und du kannst das tun, weil du ein allmächtiger Gott bist. Amen. Vor zwei Wochen habe ich gepredigt über das Thema Gemeinde lebt, wenn sie liebt. Und die Grundlage für meine Predigt und für das, was ich gesagt habe, waren diese zwei Verse aus dem Neuen Testament. Nämlich einmal aus Matthäus 11, Vers 28. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und der Vers aus Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Und ich habe gesagt, dass es zur Zeit Jesu so war, dass die Rabbis das für das religiöse Lehren zuständig waren. Es waren die Schriftgelehrten, die sich in der Tora auskannten, in den fünf Büchern Mose, die sie studiert hatten, teilweise übersetzt haben, abgeschrieben haben. Und sie haben die Tora in der Schule unterrichtet und auch in der Synagoge. Wie die Tora zu verstehen ist und auch wie sie zu leben ist, wie sie anzuwenden ist im Alltag. Und es gab einige Rabbis, die voller Vollmacht waren. Das wird auch von Jesus so gesagt. Das waren herausragende Persönlichkeiten, weise und eben voller Vollmacht. Und um diese Rabbis scharten sich die Schüler. Sie wurden seine Jünger und folgten ihm. Und dieser Rabbi bildete sie aus. Und dann, das ist das Entscheidende, dieser Rabbi stellte auch seine eigene Auslegung der Tora auf. Und diese ganz eigene Auslegung nannte man Joch. Also jeder Rabbi mit Vollmacht hatte sein Joch, das er an seine Jünger weitergegeben hat. Und in diesem Vers sagt nun der Rabbi Jesus zu seinen Schülern: Nehmt auf euch mein Joch. Das heißt, er hatte auch eine Auslegung der Tora. Etwas, was er seinen Jüngern mitgeben wollte, als Vermächtnis sozusagen, als wichtigsten Gedanken. Und ich habe gesagt, dass dieses Joch, das Joch von Jesus, dieses Gebot aus Johannes 13, Vers 34 ist. Und Jesus nennt das ein neues Gebot. Das Alte Testament kannte die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Hier ist das Neue: Liebt euch untereinander. Und das war wirklich neu. Und was Jesus hier eigentlich meint mit diesem Gebot, klick's mal einen weiter. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde, die es damals noch nicht gab. Tobi, du musst einfach weiterklicken, wenn du das Gefühl hast, das geht weiter. Danke. Also es geht um die Liebe untereinander, in der Gemeinde, die Verbundenheit der Christen untereinander. Und was Jesus damit sagt, ist, Leute, wenn etwas wirklich wichtig ist, ja, für euch damals, zu den Jüngern und auch für uns heute, dann dieses. Liebt euch untereinander. Man könnte auch sagen, Tobi, dein Part, Gemeinde lebt, wenn sie liebt. Oder noch eine Steigerung, Gemeinde lebt erst, wenn sie liebt. Nochmal ein weiter, super. Und darum geht es. Gemeinde lebt erst, wenn sie liebt. Und das betont Jesus an verschiedenen Stellen, im Umgang mit seinen Jüngern und zum Beispiel auch in dem Gebet, im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17. Da sagt er, die Jünger Jesu sollen eins sein, untereinander, wie der Vater und der Sohn eins sind. Also in dieser Einheit untereinander in der Gemeinde liegt ein besonderer Segen. Man könnte auch sagen, auf Gemeinde liegt ein besonderer Segen. Und man könnte sagen, Christsein ohne Gemeinde, das ist für Jesus undenkbar. Und Gemeinde ohne Liebe untereinander, niemals. Gemeinde lebt erst, wenn sie liebt. Es gibt einen Pastor aus Amerika, der hier auch schon in Hannover gesprochen hat, ich glaube 2016, der heißt Bill Hybels, hat eine große Gemeinde gegründet. Und der hat das, was Jesus in diesen kurzen Worten ausdrückt, mal so ausgedrückt. Die Gemeinde ist die Hoffnung für diese Welt. Es gibt nichts, was mit der Ortsgemeinde zu vergleichen ist. Ihre Schönheit ist unbeschreiblich. Ihre Kraft ist atemberaubend. Ihr Potenzial ist unbeschränkt. Sie tröstet die Trauernden und heilt die Zerbrochenen durch die Gemeinschaft. Lies mal den ganzen Text vor. Sie baut Brücken zu Suchenden und bietet denen, die sich nicht mehr auskennen, die Wahrheit an. Sie hilft denen, die in Not sind und breitet ihre Arme für die Vergessenen, die Unterdrückten und Desillusionierten aus. Sie bricht die Ketten der Abhängigkeit, befreit die Gefangenen und gibt denen ein Zugehörigkeitsgefühl, die am Rand dieser Welt stehen. Jetzt wieder an der Wand. Egal wie groß die Kapazität für menschliches Leid ist, hat die Kirche doch eine größere Kapazität für Heil und Heilung. Und die Frage ist, warum ist Jesus diese Liebe untereinander so wichtig? Und warum schreibt dieser Pastor hier diese, wie soll man sagen, fast diese schwärmerischen Worte von Gemeinde? Vor einigen Jahren ist ein Buch rausgekommen, dieses hier, mit dem Titel Resilienz, das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft. Was macht uns stark gegen Stress, Depressionen und Burnout? War lange Zeit ganz oben auf den Bestsellerlisten. Ich habe es mir natürlich gekauft. Und in diesem Buch geht es um das Thema Resilienz. Was ist Resilienz? Resilienz, von lateinisch resiliere, zurückspringen, abprallen, oder psychische Widerstandsfähigkeit, ist die Fähigkeit, Krisen oder schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Und in der Umschlagseite steht da Folgendes: Das Leben ist hart geworden im 21. Jahrhundert. Trotz allen Wohlstands fühlen sich die meisten Menschen ständig unter Druck. Und das Monster der Leistungsspirale lauert nicht nur im Arbeitsalltag, sondern auch im Beziehungsleben. Nun kann man den Anforderungen der modernen Welt nicht so einfach entfliehen. Wie gut wäre es also, so etwas wie Hornhaut auf der Seele zu haben? Eine Lebenseinstellung, die den Blick zuversichtlich nach vorn lenkt. Eine Haltung, die auf Gelassenheit und Selbstsicherheit beruht. Es gibt Menschen, die all diese Eigenschaften haben. Resilienz nennen Psychologen ihre geheimnisvolle Kraft. Die Autorin schildert, welch ungeheure Stärke manchen Menschen mitgegeben ist und beschreibt, was Neurobiologen, Genetiker und Psychologen über die Entstehung dieser seelischen Widerstandskraft herausgefunden haben. Ich habe das Buch gelesen und mich natürlich gefragt, was ist das Fazit dieser Resilienzforschung? Und in dem Buch wird beschrieben, dass eine Psychologin auf der Insel Hawaii 40 Jahre lang Kinder beobachtet hat. 700 Jungen und Mädchen von Kindheit bis in ihr Erwachsenenalter. Wie sind sie aufgewachsen? Was ist aus ihnen geworden? Was haben sie erlebt? Und das Fazit dieser Studie, dieses Buches, neben vielen Tipps, ist folgendes Fazit. Der allergrößte Schutz im Leben ist Bindung. Beziehungen machen stark. Man könnte jetzt auch sagen, wenn es etwas Wichtiges gibt, dann sind das gute, funktionierende Beziehungen. Oder man könnte auch sagen, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Oder man könnte das sagen, was der Bill Heibels unterstützen, was der Bill Heibels sagt. Die Gemeinde ist die Hoffnung für diese Welt. Oder eben der allergrößte Schutz im Leben ist Bindung. Beziehungen machen stark. Alle sagen doch das Gleiche, oder? So wenn man das jetzt zusammenfassen würde. Jesus sagt seinen Jüngern, wenn ihr mein Joch annehmt, dann hat das eine unglaubliche Stärke und eine einzigartige Qualität für euch und für alle anderen, die später zu meinen Jüngern gehören. Und das heißt doch nichts anderes, als dass wir die Worte Jesu ernst nehmen müssen, damit, so wie das in dem Vers heißt, damit wir Ruhe finden für unsere Seelen. Wir müssen von Jesus lernen. Jesus muss unser großes Vorbild sein. Und natürlich muss man dann fragen, wie hat Jesus das gemacht? Und sehr deutlich wird das in einem Bibeltext in Johannes 13, bevor er dieses neue Gebot sagt, diesen Vers. Eine bekannte Stelle, ich zitiere zwei Verse. Da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab, nahm seinen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Wir kennen diese Geschichte, Jesus wäscht den Jüngern die Füße, Petrus beschwert sich noch und so. Ist alles ganz egal, das Fazit ist, oder das Entscheidende ist, Jesus macht hier etwas, wofür er überhaupt nicht zuständig war. Ich musste eine Examensarbeit schreiben über einen Bibeltext und da musste man auch den historischen Hintergrund untersuchen. Und da steht Folgendes über das Waschen der Füße. Die Füße eines Gastes zu waschen, war gewöhnlich die Angelegenheit eines Sklaven oder gehörte zu den Pflichten der Frau gegenüber dem eigenen Mann. Ebenso waren die Söhne und Töchter verpflichtet, dem Vater die Füße zu waschen. Dem Gast eines Mahles ein Fußbad anzubieten, wird nicht als üblicher Ritus eines altjüdischen Gastmahles erwähnt, wohl aber das Waschen der Hände oder verschiedener Speisegeräte. Das Waschen der Füße eines Gastes war allenfalls eine freundliche Geste, wenn der Gast von der Landstraße kam, aber keine Selbstverständlichkeit. Wahrscheinlicher ist, dass der Gastgeber beim Betreten in das Haus dem Gast Wasser bereitstellte, der Gast dann aber seine Füße selber wusch. Also es war schon ungewöhnlich. Aber wenn man es machte, dann machte es auf keinen Fall der Rabbi, ja? Der Gastgeber, sondern machte es der Sklave oder welche, die niedriger standen. Und Jesus als der, der eigentlich am höchsten stand, wechselt hier die Position und wäscht den Jüngern, seinen Schülern, die Füße. Paulus drückt diese Haltung von Jesus im Philipperbrief so aus. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Das war die Haltung von Jesus und das müssen wir von ihm lernen. Und wenn man dann fragt, wie geht das praktisch, dann hat Lisanne das in dem Predigttext heute vorgelesen. Und diese Zettel, die auf dem Boden liegen, sagen genau das. Eure Liebe soll aufrichtig sein. Und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind, und seid gastfreundlich. Freut euch mit den Fröhlichen, weint aber auch mit den Trauernden. Und die nächste nochmal. Seid einmütig untereinander. Strebt nicht hoch hinaus und seid auch für geringe Aufgaben euch nicht zu schade. Hütet euch davor, auf andere herabzusehen. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich, soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt. Lebt mit allen Menschen in Frieden. Das war ja nur ein Auszug. Ja, in dem Text, den Lisanne vorgelesen hat, steckte noch mehr drin. Praktische Anweisungen. Und ich denke, das alles geht nur oder geht besser, wenn man sich kennt, in herzlicher Liebe verbunden zu sein, das geht auch nur, wenn man eine Beziehung zueinander hat. Einmütig untereinander zu sein. Ja, da muss man sich doch kennen. Dieser Text ist sozusagen ein Plädoyer, um Beziehung zu bauen. Ein Plädoyer für Hauskreise, für Bibelstunden, für Beziehungen untereinander, für Freundschaften. Den anderen auch mal zu fragen, wie geht es dir denn heute? Wir haben uns lange nicht gesprochen. Oder wenn man sich eben noch nicht kennt, Mensch, ich kenne dich noch gar nicht, wollen wir uns mal kennenlernen? Wollen wir uns mal zu einer Tasse Tee oder zu einem Kaffee verabreden? Und dann wächst Beziehung. Oder wenn man sich schon kennt, eine Karte aus dem Urlaub zu schreiben oder anzurufen oder sich Zeit zu nehmen füreinander. Also es ist ein klarer Aufruf an uns alle, dass wir uns in Beziehung investieren, in Gemeinde. Und wenn ihr diesen Austausch habt in Hauskreisen oder in Bibelstunden oder mit den Leuten, die ihr gut kennt, dann unterhaltet euch doch mal drüber, tauscht euch aus. Wie machst du denn das? Wie gelingt es dir denn, andere zu ermutigen? Oder was hast du erlebt in deinem Leben, was dir Mut gemacht hat, was dich aufgebaut hat? Als der Chor vorhin das Lied gesungen hat, Befiehl du deine Wege, da habe ich gedacht, das weiß doch jeder von uns. Ja? Aber vielleicht ist es manchmal nötig, dass jemand, der uns gut kennt, uns das zuspricht und sagt, ich weiß, wie dir das jetzt geht. Und ich kenne deine Situation. Und ich möchte dir sagen, befiehl du deine Wege. Und was dein Herz kränkt, der allertrosten Pflege dem, der dein Herz lenkt. Ich will zum Schluss noch einen Gedanken loswerden und damit will ich schließen. In dem Text, den ich vorgelesen habe von Bill Hybels, da heißt es, die Gemeinde ist die Hoffnung für diese Welt. Es gibt nichts, was mit der Ortsgemeinde zu vergleichen ist. Und ich habe euch bei diesem Text einen Teil des Satzes vorenthalten. Und dieser Teil lautet, vorausgesetzt, sie funktioniert richtig. Man könnte jetzt auch sagen, nächste Folie bitte, die Gemeinde ist die Hoffnung für diese Welt. Wenn sie richtig funktioniert, Gemeinde lebt, wenn sie liebt, heute Morgen war ich in der Epiphanias-Gemeinde. Das ist die Gemeinde im Saalkamp. Und da wurde eine neue Pastorin eingeführt in ihr Amt, die früher in Buxtehude war. Pastorin Karin Altenfelder. Und ich bin dahin gegangen, weil ich sie eben von früher kannte und weil ich sie auf dem Generalkonvent in der Marktkirche getroffen hatte, vor 2 Monaten. Und wir kriegten über so einen Rundbrief die Einladung zu dieser Einführung. Da habe ich gedacht, Mensch, ich gucke da einfach mal vorbei. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mal in der Epiphanias-Kirche war. Das ist eine, weiß nicht, wann sie gebaut ist, aber so eine Backsteinkirche von innen. Vorne gibt es so ein Mosaik, ein bisschen dunkel gehalten. Und der Gottesdienst lief normal ab und dann war diese Einführung mit der Einsegnung von der Pastorin. Und dann kniete also die Pastorin und die Superintendentin, Frau Wallrath-Peter, die machte dann die Zeremonie und die Kirchenvorsteher standen links und rechts. Und dann habe ich plötzlich eine Kirchenvorsteherin entdeckt und die hat mich an eine Kirchenvorsteherin erinnert von meiner ersten Stelle. Und ich war in Sekunden zurückversetzt in das Jahr 1994. Da bin ich nämlich in der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Hamburg-Harburg eingeführt worden als Jugenddiakon. Und diese Zeremonie lief ab und dann hat die Frau Wallrath-Peter, die Superintendentin, gesagt, dass die Pastorin jetzt einen Dienstauftrag bekommt und dass sie diesem Dienstauftrag oder der treu sein soll und auch der Kirche dienen soll. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Rainer, 1994, vor 24 Jahren, da habe ich dieses Gelübde, dieses Versprechen, habe ich auch abgeliefert. Habe hinterher gesagt, ja, mit Gottes Hilfe. Ich will dem Reich Gottes dienen und ich will auch der Kirche dienen. Und seit 24 Jahren diene ich der Kirche. Und es ist viel passiert. Ich habe 2 Kinder geboren, ich habe geheiratet. Ich bin geschieden. Und ich habe 24 Jahre Gemeinde erlebt. Die Schönheit, die Kraft, das unglaubliche Potenzial, was in Kirche steckt. Ich habe gesehen, wie Menschen zum Glauben gekommen sind, wie sie sich verändert haben. Und ich habe auch das andere erlebt. Streit, Hass, Macht, Machtmissbrauch, Verletzung, Enttäuschung, alles. Und trotzdem habe ich nach 24 Jahren den Traum nicht aufgegeben, dass in der Gemeinde und in der Kirche eine unglaubliche Kraft steckt. Und dass Jesus mit dem, was er hier sagt, recht hat. Nämlich, dass wir uns untereinander lieben sollen und dass das sozusagen das Wichtigste ist. Das kann uns helfen. Und ich wünsche mir und ich wünsche euch, dass ihr diesen Traum von Gemeinde neben allem Schrecklichen, was es auch in Gemeinde gibt, nicht aufgibt. Und daran glaubt und vertraut, dass Jesus das Haupt der Gemeinde bleibt. Und das andere, dass wir auch Mitbauer sind an der Gemeinde, an einer guten Gemeinde. Daran, dass Gemeinde funktioniert. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein neues Gebot. Und du hast es deinen Jüngern damals gegeben und gibst es uns auch heute. Und wir sollen uns untereinander lieben, wir sollen das üben und nicht aufgeben, daran zu glauben, dass in Gemeinde so viel Kraft steckt. Wir wollen dich bitten, dass du auch in dieser Gemeinde Wunder tust. Und Gemeinde baust und Beziehung baust und Gemeinde wachsen lässt. Wir sind auf deine Hilfe angewiesen. Wir können das nicht von alleine. Und wir danken dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast und uns dabei unterstützt, Gemeinde zu bauen. Segne uns als Gemeinde. Amen.